Caroline nickte zu allem, was Antonia Schäfer erklärte. Mein Verlag ist klein, Mainstream-Texte veröffentliche ich nicht, an Lyrik liegt mir sehr viel. Ich habe aber auch einige Anthologien mit Kurzgeschichten herausgebracht, ebenfalls 2 oder 3 Romane von sehr guten Autoren, die in großen Publikumsverlagen keine Chance bekommen hätten. Meine Lyrikfestivals veranstalte ich jedes Jahr und immer an anderen Orten, diesmal also auf Sylt. Bisher war sie sehr ernst gewesen, jetzt lächelte sie herzlich. Noch irgendwelche Fragen? Sie griff nach einem Stapel von Flyern, teilte ihn und schob die eine Hälfte Caroline, die andere Mama Carlotta zu. Wenn Sie die verteilen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wohnen Sie hier in Wenningstedt? Sowohl Caroline als auch Mama Carlotta waren so schwer beeindruckt, dass sie nur nicken konnten. Eine für Caroline nicht weiter erstaunliche Reaktion, für ihre Großmutter jedoch außergewöhnlich. Ich habe bereits Flyer mit Ankündigungen verteilen lassen. Dies ist nun das Festivalprogramm. Alle Lesungsorte sind vermerkt, sämtliche Namen der Lyriker und vor allem die der Sponsoren. Am besten in jeden Briefkasten stecken, in die Geschäften darum bitten, dass sie ausgelegt werden, in Kneipen, Cafés und Imbissstuben auf die Theken legen. Sie wurde vom Telefonklingeln unterbrochen und nahm ab, ohne ihre Anweisungen zu Ende zu führen. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich, verlor das geschäftsmäßige, angespannte und wurde privat. Sie runzelte die Stirn, als gefiele ihr der Anruf nicht. »Theo?« Diesen Namen sprach sie aus, wie die Jünger Jesus gerufen hätten, wenn er ihnen statt beim Abendmahl auf der Latrine erschienen wäre. »Was willst du?« Was dann geschah, versetzte sowohl Caroline als auch Mama Carlotta in Unruhe. Antonia Schäfer wurde blass. Schweiß trat ihr auf die Stirn. Ihr Blick wurde starr. Sie griff nach der Schreibtischkante, als brauchte sie einen Halt. »Was? Wie kann das... Das darf doch nicht wahr sein!« Kein Zweifel, sie erhielt eine schreckliche Nachricht. Womöglich sogar eine Todesnachricht? »Ja, gut, klar, mach ich. Ist doch wohl selbstverständlich. Nach Kampen. Okay. Sofort.« Nun sah sie auf und starrte die Frauen, die vor ihr saßen, an, als hätte sie die beiden zwischenzeitlich vergessen. Ihr Blick ging über sie hinweg, während sie Zustimmendes ins Telefon murmelte, immer wieder nickte und schließlich flüsterte, »Gut, ich fahre nach Kampen. Ja, ja. Sofort.« Sie legte den Hörer zurück, als wäre er aus Glas und könnte bei einer heftigen Bewegung zerbrechen. Dann schöpfte sie tief Luft und sammelte Kraft. »Sorry, ich muss...« Sie brach ab, stand auf und wühlte fahrig auf ihrem Schreibtisch herum, als wüsste sie nicht, wonach sie suchte. »Können wir Ihnen irgendwie helfen?« fragte Mama Carlotta leise, während Caroline aufstand und zur Tür ging, als hielte sie es für das Beste, Antonia Schäfer allein zu lassen. Diese hatte gerade ihren Autoschlüssel gefunden und betrachtete ihn, als fragte sie sich, was sie damit anfangen sollte und wie er überhaupt in ihre Hände gekommen war. Sie zitterten, die ganze Frau zitterte mit einem Mal und sank auf den Stuhl zurück. Mama Carlotta sprang auf und ging zu ihr. Sanft legte sie eine Hand auf Antonia Schäfers Schulter. »Was können wir für Sie tun?« Die Verlegerin blieb eine Weile unbeweglich sitzen, so als täte ihr die Berührung gut und als wollte sie so schnell nicht wieder darauf verzichten. Dann fuhr ihr Kopf in die Höhe, sie schüttelte die Schwäche ab. Indem sie aufstand, schüttelte sie auch Mama Carlottas Hand ab. »Sorry, ich muss weg, es ist wichtig.« »Können Sie denn Auto fahren?« fragte Mama Carlotta. Antonia Schäfer betrachtete ihren Autoschlüssel lange, als müsste sie über die Beantwortung der Frage nachdenken. Und als Mama Carlotta sah, dass ihre Hände noch immer zitterten, ergänzte sie, »Meine Enkelin hat einen Führerschein. Sie könnte sie fahren.« Caroline schob die Tür wieder ins Schloss, die sie soeben geöffnet hatte. »Ja, selbstverständlich.« Die Ferienvilla der Clausens lag am Brönzhoger Weg, gleich am Anfang von Kampen. Der rote Lieferwagen mit der Aufschrift ABC, Bad und Sanitär, bog in die Straße ein und fuhr langsam von Haus zu Haus, als schaute der Fahrer bei jeder Tür nach der Hausnummer. Erik war zufrieden. Sören machte seine Sache sehr gut. Wer diesen Wagen sah, würde nicht an die Polizei denken. Auch der Entführer nicht. Über die roten Overalls, die sie trugen, hatten sie bei Fahrtantritt noch gelacht. Jetzt jedoch stiegen sie aus wie zwei Männer, für die diese Kleidung selbstverständlich war. Sie beobachteten ihre Umgebung unauffällig, während sie Werkzeug aus dem Wagen holten und zur Eingangstür gingen. Erik hatte die Stimme von Theo Clausen noch im Ohr. »Ich kann nicht zurückkommen, völlig unmöglich. Ich bin in einer Klinik.« »Sind Sie krank?« hatte Erik erstaunt gefragt. »Ich dachte, ja, ich bin geschäftlich in Chicago, aber nun bin ich eben im Krankenhaus, mindestens eine Woche noch. Aber dass Sie meiner Frau nichts davon sagen, ich meine, Lales Mutter. Soll sie ruhig denken, dass ich nicht zurückkommen kann, weil mir die Geschäfte wichtiger sind als meine Tochter. Sie hat sowieso eine schlechte Meinung von mir, noch schlechter kann die gar nicht werden.« Erik hatte weder der Klang von Theo Clausens Stimme noch der Tonfall und erst recht nicht seine Wortwahl gefallen. Er hatte Sören, der über Lautsprecher mithörte, einen Blick zugeworfen, als hätte man ihm einen Matthias hingehalten, der schon 2 Tage außerhalb des Kühlschranks verbracht hatte. »Die wird mit Freuden die großartige Mutter spielen, die sie nie war. Lale wollte nach der Scheidung nichts mehr von ihr wissen. Damit hatte Madame nicht gerechnet. Nun wird sie Gelegenheit haben, sich wieder einzumischen. Soll sie doch.« Auf Eriks Bitte, den Namen der Klinik zu nennen, reagierte er nicht. Und als Erik fragte, woran er litt, ob er einen Unfall gehabt habe oder ob er plötzlich erkrankt sei, wurde mit einem Mal die Telefonleitung so schlecht, dass Theo Clausen ihn nicht mehr verstehen konnte. Er rief noch, er könne nichts mehr hören, dann brach die Verbindung ab. Petrine Rösgen öffnete ihnen. Diesmal trug sie eine dunkle Schürze mit weißer Stickerei, als schien ihr alles farbenfroh an diesem Tag nicht passend. Sie ließ die beiden eintreten, ohne mehr als ein mürrisches »Moin« von sich zu geben. Erst als Erik und Sören in der Diele standen, erlaubte sie sich ein kleines Lächeln. »Eine nette Verkleidung!« Erik stellte den Werkzeugkasten neben der Haustür ab und sah sich um. Er hatte noch nicht viele dieser Ferienvillen von innen gesehen, aber die Häuser, die er kannte, ähnelten sich alle auf eine bestimmte Weise, nicht nur von außen, auch innerhalb ihrer 4 Wände. Fast alle waren im friesischen Stil erbaut worden und besaßen ein Reetdach, das schrieb die Stadt Kampen sogar vor. Sie waren mit Friesenwellen eingefasst, auf denen es so üppig wucherte, dass der Hauseingang und die Fenster von der Straße aus kaum zu sehen waren. Und innen herrschte ein Komfort, der nicht auf den ersten Blick zu erkennen sein sollte. Mobiliar im friesischen Stil, weil es schlicht wirkte, die Bewohner die Traditionen hochhalten wollten und sich zur Anpassung verpflichtet fühlten. Ob Theo Clausen sich einbildete, das sei ihm gelungen, wusste Erik natürlich nicht. Er selbst fand die Einrichtung trotz des erkennbaren Bemühens, sie bescheiden zu halten, protzig und überdimensioniert. Die Schränke zu groß, die Teppiche zu dick, die Wohnaccessoires viel zu erlesen. Das Haus eines reichen Mannes, da konnte man noch so viel Wert auf Traditionen gelegt haben. Der Alkoven in der Diele, der zur Garderobe umfunktioniert worden war, zeugte nur von schlechtem Geschmack, nicht von der Wertschätzung einer Landessitte. Und der kleine Tisch mit den geschwungenen Beinen entlarvte die angebliche Anteilnahme am Brauchtum sowieso als Hintergedanken. Kein schönes Haus, fand Erik. Kein Haus, das seine Gäste empfing und seine Bewohner heimrief. Nur ein Haus, das etwas darstellen sollte, was dem Besitzer wichtig war.